Okay, Markus 2, ja genau, Markus 2, Vers 1. Spannend geht es weiter im Leben Jesu. Also Markus 2, Vers 1. Und wir haben gesehen, dass Jesus im Haus war von der Schwiegermutter von Petrus, ne? Und dass er dann ist er rausgegangen mit seinen Jüngern in die umliegenden Gegenden, hat diesen Aussätzigen geheilt, so, und hat gesagt halt, aber pscht, sei leise, sag nichts und geh nicht nach Hause, sondern geh zu den Priestern, ne, dass sie das Ritual an dir vollziehen, so, ne, weil es ein Highlight gewesen wäre, dass man ein Aussätziger gereinigt worden wäre. Ne, so, und, aber der Aussätzige denkt halt, er weiß es besser und meint, ja, ich tue was Heiliges und diene meinem Herrn, indem ich genau das Gegenteil mache, nämlich rausgehen in die Stadt und jedem erzähle, dass Jesus mich geheilt hat, ne? Und evangelisiere. Und das Herz ist zwar gut, aber das Herz war halt trotzdem im Endeffekt falsch. Und im Endeffekt war es Sünde, weil derjenige wusste, was Gottes Wille ist und er hat sich trotzdem umentschieden, auch wenn es heilige Motivation gewesen ist oder eine spirituelle Sache, ne? Genauso wie wir hören sollten auf Gott, wenn er in unser Leben redet und uns was sagt. So, dann ist es weiser, auf seinen Willen zu hören und genau das zu tun, auch wenn es nicht so groß scheint, ne? Oder unwichtig. So. Jedenfalls, das Resultat vom Ganzen war, Jesus konnte nicht mehr in die Städte gehen, um zu lernen, weil er nämlich so berühmt wurde durch diesen einen Typen, so, dass er sich an einsame Orte hinbegeben musste. Und die ganzen Leute sind zu ihm gekommen. Ne? So, und jetzt geht's weiter. Und nach etlichen Tagen, also da war eine ganze Weile draußen, nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Jesus ist wieder zurück zu Petrus Haus, oder zur Schwiegermutter halt. Und ich musste echt so viel über diese Schwiegermutter nachdenken, so. Das ist echt total tolle Schwester im Herrn. Wir wissen noch, Jesus hat, sie war todkrank, Jesus kam, hat sie geheilt und sie stand auf und sofort, das Erste, was sie macht, ist, ihm zu dienen. So, und heute geht es ein bisschen um Gastfreundschaft. In Timotheusbrief sehen wir, dass Paulus zu Timotheus sagt, wenn du Diakone einsetzt oder Älteste, dann hat er so eine Liste gemacht, was die alles sein müssen, ne, oder was sie für, wo sie schon in Jesus Bild verwandelt sein müssen, um reif genug zu sein, ne, um ein gutes Vorbild zu sein. Und eins davon war Gastfreundschaft. Ne? Sie müssen gastfreundlich sein. Ist ganz wichtig. Und Gastfreundschaft ist nicht nur seine Türen zu öffnen für Missionare, die kommen, oder auch mal vielleicht Menschen in Not, die man draußen trifft, die dann bei einem übernachten. Das ist auch Gastfreundschaft, ja. So, aber wenn man richtig drüber nachdenkt, und das musste ich jetzt, so was Gastfreundschaft ist, dann geht es über dem noch weit hinaus. So ein Gastfreundschaft ist, wenn, ist das, was diese Schwiegermutter hier hat. Und echt, die hatten eine Gabe der Gastfreundschaft in meinen Augen, so, weil die nimmt nicht nur Jesus und die 12 auf in ihrem Haus, sondern, hast du das gelesen, im Haus war kein Platz mehr. Das heißt, die ganzen Leute saßen in ihrem eigenen Haus, fremde Leute. Und nicht nur das, sondern auch vorm Haus. Der ganze Vorgarten ist zertrampelt. Du musst dir das mal vorstellen, das ist ja auch nur ein Mensch, so wie du und ich. Und wenn du deine Wohnung hast, dann ist es dein Reich. Du gibst dir draußen Mühe, vielleicht, wenn du ein Haus hast mit deinem Vorgarten und deinem Garten und so weiter. Und da hast du deinen Zaun und da, ne? So, das ist deine Gartentür und du bestimmst halt, wen du einlässt oder nicht, ne? So, aber überleg doch mal, das ist ihr ihre persönliches Leben. Und dass so viele fremde Leute reinkommen. Und sie lässt es. Ne? Über Tage. Das ist Gastfreundschaft. Also Gastfreundschaft ist nicht nur Leute einzulassen zum Übernachten oder zum Essen geben, sondern dass du bereit bist, deinen eigenen Besitz, dein eigenes Leben, deine eigene Zeit stehen zu lassen für andere, für Gott, ja, und für seinen Dienst. Das ist Gastfreundschaft. Nicht zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, es geht nicht mehr um meinen Besitz und um meine Habe und um meine Rechte, sondern die anderen gehören zu meinem Leben dazu. Wenn der Herr will, dann gebe ich das alles auf. Das ist eine tolle Frau hier. Und Jesus kommt da und er geht wieder ins Haus rein. Und ich finde es schön, was er dort macht. Ne, all die Menschen sind da. Wir wissen das, werden noch lesen, aber haben es schon zum Teil gelesen, dass da viele Besessene sind und Kranke, die dort stehen und um Rettung, um Heilung hoffen. Ne, für ihre Seelen oder für ihre Körper. Und dass sie von diesem Messias hören, von Jesus Christus, und dass sie alles hat sich verändert und er ist jetzt da und sie kommen zu ihm und hören Gottes Wort. Ich finde es so schön, dass Jesus immer da sitzt und erstmal lehrt. Das ist die Hauptpriorität. Er bringt ihnen erstmal Gottes Wort nahe, die Wahrheit, das Licht. Und dann wird geheilt. So wie die Speisung der 5000. Jesus lehrt 3 Tage und 3 Tage hören sie seine Worte und wollen es hören und haben Hunger danach. Und dann kommen nach 3 Tagen, sagt Jesus, guck mal, die sind hungrig. Oder die Jünger kommen, wie auch immer. Und das dann nach 3 Tagen gibt er ihnen zu essen. An erster Stelle kommt die Wahrheit, bevor es darum geht, das Physische der Menschen irgendwie zu segnen. Das darf man nie vertreten. Zuerst kommt die Verkündigung. Und dann kommt das Dienen. Und Jesus dient hier den Menschen und er verkündigt das Wort. Und das ist auch was Besonderes, weil guck dir mal, hier hat sich schon alles verändert, obwohl Jesus noch nicht gestorben ist. Es ist was ganz Neues für die Menschheit. Davor waren sie pünktlich im Gottesdienst, waren pünktlich bei ihren Feiertagen, haben sie gut gefeiert, ne? Ich feiere gut Weihnachten und richtig Ostern und Pfingstfest und Fastenzeit, da faste ich immer und ne? Sehr religiös, haben sich an alles gehalten, was Christen so getan haben, in dem Fall Juden, ne? Bestimmt auch Andacht gelesen oder sonst irgendwas, naja, das gilt ja für uns so, aber ne, also sehr hatten eine Beziehung zu Gott, aber die war sehr, sehr fremdartig. Ne? Es war ein Kopf und auch ein Herzen, aber es war keine Beziehung zwischen diesem Schöpfer da. Ne? Sondern die Beziehung stand darin, sein Leben zu dem Gottesdienst zu machen, den Gott da vorgegeben hatte. Aber halt ohne persönlich Gott zu haben und das zu erfahren. Und hier hat sich schon alles geändert. Weil hier sitzt Gott mitten unter den Menschen und sie kommen zu ihm und sie hören das Wort lebendig. Ne? Haben wir letzte Woche gesehen, wo da steht, sie verblüfften oder waren erstaunt so über die Lehre. Ne? Mit so viel Autorität haben sie noch nie Gottes Wort gehört. Ne? Und so ist Jesus da, Gott selber, und die Menschen versammeln sich um ihn und glauben, dass er ist, sonst wären sie nicht dort. Und hören ihren Schöpfer. Also die ganze Situation, wir müssen das echt so verstehen, wenn wir hier durch die Evangelien gehen, es ist einfach ein Highlight, was da gerade passiert. Was, worauf die Menschen Jahrtausende gewartet haben. Und da ist es. Und so viele erkennen das. Und etliche, Vers 3, etliche kamen zu ihm und brachten und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Neue Situation. Also die Bude ist voll. Ich kann mir echt die Frau, ich muss immer wieder an diese Schwiegermutter denken. Ne? Also die Bude ist voll und draußen ist alles voll und da kommen 4 Leute mit einer Trage und darauf liegt ein Gelähmter. Ne? Und auch die Menschen sind wirklich ein Vorbild für mich, so weil, ob das jetzt Familie oder Freunde sind, jedenfalls hören sie, dass da Jesus ist. Und der Gelähmte kann von sich aus nicht zu Jesus kommen. Und Jesus kommt anscheinend auch nicht gerade zum Gelähmten. Ne? Und die 4 Freunde, die glauben, die haben festen Glauben an Jesus Christus. Und nicht nur das, sie haben das, was Paulus einen lebendigen Glauben nennt. Sie glauben nicht nur und stellen sich vor, das wäre doch toll, wenn wir den zu Jesus bringen, sondern sie packen es auch an und sie tun es. Das ist wirklich Liebe, deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich ein Problem hätte und ich wüsste in einer Nachbarstadt, wer Jesus, zu dem könnte ich gehen, der könnte das Problem lösen und ich könnte von mir aus dorthin, da wäre ich doch da, ne? Das ist nicht das Problem, mich selbst zu lieben. Aber wenn ich weiß, ein Bruder oder eine Schwester oder ein Freund in Jesus ist in Not oder nicht in Jesus ist in Not und er von sich aus, weil geistlich blind oder sonst irgendein Problem, ist nicht in der Lage, zu Jesus zu kommen. Ja? Und auch wenn ein Bruder oder eine Schwester in Sünde lebt, ist sie in dem Moment oder eher geistlich nicht in der Lage, manchmal zu Jesus zu kommen. Ich kenne das bei mir, wo ich bewusst in Sünde lebe und schon so verblendet bin, dass ich die Sünde nicht mehr sehe. Ja? Das Gefühl habe, alles läuft normal weiter, bis ich zu dem Punkt komme, wo ich zu Gott gehe und sage, gedemütigt, ich bin ein Sünder, bitte zeig mir, ob das Sünde ist. Ja? Und auf einmal redet er und auf einmal ist diese Blindheit weg und das Dunkel und man erkennt, oh Mann, das ist nicht dein Wille gewesen. Ja? Und man tut Buße und alles wird neu und gut. Das ist das Herz, was Jesus in uns legen möchte und in uns baut. Das Herz, seinen Mitmenschen an der Hand zu nehmen und zu ihm zu bringen. Ja. Zu verkündigen, die Wahrheit, Licht zu sein. Und das Licht sind wir nicht, indem wir liebe, nette Menschen sind. Und das Licht Jesu sind wir nicht, wenn wir dafür sorgen, dass irgendwo in Dritte Weltländer Schulen entstehen oder alle jeden Tag was zu essen haben. Das Licht, was die Bibel sagt, was Licht ist, das ist Gottes Wort, das ist die Wahrheit. Das, was entgegensteht zu dem, was man in der Welt sieht und hört. Und das sind wir. Wir kommen und die Wahrheit ist in uns gelegt und sie muss raus. Und ich finde es so schön, diese Leute hier, die nehmen ihren Freund und die machen sich auf den Weg. Und jetzt stehen sie da und was ist? Sie stehen vor einem Problem. Die ganze Masse von Menschen. Ja. Und das ist doch bei uns auch so. Wenn wir jemanden nehmen und ins Gebet tragen oder zu jemanden nehmen von unserem Freundeskreis oder Familienkreis und einladen zur Gemeinde, ne? Ich wurde dreimal gefragt, bevor ich mich bekehrt habe, ey, komm mit zum Gottesdienst. Ne? Von dem der Licht war. Er hat mir Gottes Wort gegeben, das hat gereicht, um mich zu verlieben in diesen Gott. Ne? Und er hat dreimal mich an die Hand genommen und gesagt, komm mit, komm zu Jesus. Du musst dir das angucken. Komm in das Haus, da wirst du ihn hören. Und ich habe zweimal gesagt, nein. Aber er hat nicht aufgegeben. Wie diese Typen hier, die stehen vor der Masse auf einmal, die haben das richtige Herz, die haben den richtigen Glauben, die haben sogar das Wollen und das Vollbringen und nehmen die Sachen in die Hand und leben ihren Glauben. Ne? Aber sie hören nicht auf zu glauben und zu lieben, sondern sie bahnen sich einen Weg durch die Masse und sie sehen, da ist kein Reinkommen für unseren Freund. Wir kommen auch nicht in das Haus rein, alles voll. Wie sollen wir ihn dahin bringen? Ne? Und das ist auch für uns so wichtig, dass wir nicht aufgeben, wenn so ein Hindernis kommt, ne? Sondern dass wir weiter versuchen zu lieben, unseren Mitmenschen zu dienen. Und etliche kamen zu ihm, brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Ja. Tolle Leute, da musst du erstmal drauf kommen. Die stehen da, die geben nicht auf, die sagen, nein, unser Freund muss zu Jesus. Wir wollen Heilung. Und sie quetschen sich durch diese Mengen. Und die Häuser damals die waren flach, ne, und die hatten eine Treppe. Und oben, das war eigentlich wie ein Wohnzimmer, ne, so ein Freiluftwohnzimmer. Da siehst du Petrus, als Gott ihm diese Vision oder Offenbarung gibt mit diesem Tuch mit ganz vielen unreinen Tieren, ne, wo er sagt, iss. Ne, da war Petrus auch gerade oben, hat gebetet oder geschlafen oder was auch immer. Und die gehen die Treppe hoch mit ihrem Freund und die stehen da und damals war es so, da waren die Mauern, dann die Balken, dann Äste und dann war Erde drauf und Gras. Das war eigentlich oft so. Ist auch heute noch so in der Gegend. So ein, cool, oder? Hätte ich auch gern so einen Dachgarten. So ein, und dann, da haben sie auch die Zelte dann meist drauf gebaut, so ein, für hier dieses, wie heißt es? Laubhüttenfest und so. Ne? Und haben dann da gewohnt. So in der Zeit. So ein, und die kommen, und du musst es vorstellen, ich meine, die geben nicht auf. Die zerstören da fremdes Eigentum, um ihren Freund zu retten. Und die gehen da aufs Dach und die fangen an zu graben, ne? So, und dann fangen sie an, die Äste rauszuhacken und zu machen, ne? Und das ist ja ein Riesenloch. Ich meine, du kannst ja so eine Trage, wenn die gerade runtergeht, du musst gleich lesen. Ich meine, das muss ja, ne, ein Riesenloch sein halt. So, ne? Also die hängen sich da richtig ins Zeug. Und auf der anderen Seite musst du dir halt Jesus vorstellen. Und die Jünger, ne? Und die Schwiegermutter und geil, die Leute, die da im Haus sitzen, weil du hörst auf einmal ein Kratzen, ne? So ein, und dann hörst du ein Hacken und ein Reißen und auf einmal rieselt die Erde runter, ne? Der Dreck, so ein, und Holz, so ein, ne? Und ich kann mir vorstellen, Jesus, wie er da sitzt und guckt. Ich kann mir vorstellen, Petrus, wie er da sitzt und sagt, toll, was ist denn hier los so? Wer soll denn das wieder reparieren so, ne? Und dann die Schwiegermutter, wie, ich meine, das ist doch Gastfreundschaft. Ich meine, die guckt zu, wie um den Dienst Jesu willen so ihr Eigentum zerstört wird. Ne? So ein Ausi wert? Anscheinend nicht. Oder Jesus sagt, Petrus, beruhig dich. So ein, wir sind versichert. Wird alles wieder repariert. So ein, ne? Aber dann ist da dieses Loch und es wird größer und größer und alle gucken hoch, was passiert jetzt? Und dann gucken da diese vier Typen runter. Ne? Und gucken genau Jesus im Gesicht. So ein, und ich kann mir Jesus vorstellen, wie er da sitzt so, und lächelt und sich freut für diesen Glauben und für diese Liebe um seinen Nächsten. Ne? So. Und er sitzt da und deckt, wo er war, das Dach ab. Vers 4 war das. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, also den von den Vieren, da sprach er zu den Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Glaube. Das ist kein, das sind keine Konsumchristen hier, ne? Und das sind schon Christen, weil sie glauben an Christus. So, das sind, Konsumchrist ist jemand, der das Nötigste macht, um Christ zu sein. Jemand, der zum Gottesdienst kommt, der in den Gottesdienst kommt, um zu sagen, Herr, segne mich heute. So. Und das geht auf Dauer nicht gut. Am Anfang schon, so, aber irgendwann wird es halt langweilig, so mit Jesus, ne, und mit Christ sein. So, wenn man nur konsumieren will, aber nicht geben will, so, dann ist Christsein letztendlich sinnlos und leer. So. Das sind, und das darf uns nie passieren. Ich kenne das in meinem Herzen, das ab und zu, ne? Wo Gott in mein Leben spricht und mir zeigt so, du willst gerade gar nicht dienen, du willst gerade gar nicht beten, so, und du denkst gerade gar nicht an deinen Nächsten, so, sondern an dich, ne? Wo ich bete und durch das, was ich bete, merke ich auf einmal, oh Mann, eigentlich ist da nur Platz für mich gerade. Ne? So wenig Platz in meinem Herzen, dass ich auch wenn ich nachdenke, überhaupt mir nichts einfällt, für was ich noch beten könnte. Oder für wen. Es geht nur um mich. So, und das ist gefährlich. Ne? So, weil Jesus ja zu uns sagt, so, dass wir alle was empfangen haben. Ein Talent, mindestens ein Talent. Ne? So, und das wichtig ist, das einzusetzen. So wie Paulus sagt, jeder von uns, von der Gemeinde Gottes, von wiedergeborenen Menschen sind ein Teil vom ganzen Leib Jesu. Er ist das Haupt, ne, und wir sind die Glieder. So. Und es ist doch so, wenn mein Teil, wenn ich meine Hand vernachlässigen würde, ne, das merkst du, wenn du mal einen Gips hattest oder so, ne, so, und die wird schwächer, die Muskeln gehen zurück, ganz schnell. Das geht echt rucki-zucki. Ne. So, und dann musst du erst wieder trainieren, um es wieder kräftig zu werden. Ne? So. Und so ist es auch, wenn du aufhörst zu laufen. Ne? Wenn du nur noch sitzen würdest, so, dann würden auch da die Muskeln weggehen. Ne? So, und du brauchst wohl eine Weile, um gehen zu lernen, oft, ne, nach Operationen, die langwierig sind, so. Und genauso ist es wichtig, dass wir funktionieren. Das ist nicht nur wichtig für den ganzen Leib, sondern halt auch wichtig für jeden Einzelnen von uns, für uns selber. Wenn ich nicht diene, dann, wenn ich nicht mich ausstrecke und wenn ich nicht sage, Herr, ich will mich verleugnen, ich möchte deinen Willen erfahren. Und das wird dunkel und wir werden schwach. So, lass nicht zu, dass das irgendein Teil wird in deinem Leben. So. Paulus sagt, das ist ein toter Glaube. Was ein wirklicher Glaube ist, der lebendig macht, das ist ein lebender Glaube. Da sind Früchte, da ist Veränderung da. Ne? Und da ist dieses Herz da, was ausschreit zu seinem Schöpfer, nur du und ich möchte verändert werden, Herr. Ne? Da ist die Demut da, die erkennt, dass man schwach ist und nichts kann. Und deswegen muss man sich ausstrecken nach jemandem, der es kann, nach Gott. Ne? So, da ist ein Herz da, das sagt, begab mich, Heiliger Geist, fall auf mich, ich will es nicht in meiner Kraft machen und in meinem Denken. So ein Herz, das weiß, heute ist Sonntag, heute ist Gottesdienst. So ein Herr, sende mich da aus zu meinen Geschwistern und gib mir irgendwas. Ich möchte so gern dienen. Wenn du willst, lass mich ein Dach aufdecken. So ein, wenn du willst, lass mich jemanden wieder zu dir bringen, der gerade entfernt ist. So ein, gib mir die Sicht und die Kraft und die Talente, die ich brauche dafür. So ein, ja. Ich möchte lieben. Ich möchte Glauben leben. So ein, ich möchte wachsen in dir. So ein, und abnehmen. Ich möchte, dass du zunimmst. Und Jesus sieht sie an und er sieht ihren Glauben und er freut sich darüber. Und genauso freut sich Jesus auch über unseren Glauben. Wenn wir nicht nur wissen, dass Jesus da ist, sondern wenn wir mit ihm leben. Wenn wir ihn zu uns nach Hause einladen und er dort zu finden ist. So wie Paulus sagt, zuerst in der Gemeinde und dann geht es um das da draußen. Genauso kannst du aber auch sagen, zuerst dein Zuhause und dann die Gemeinde. So, wer sein eigenes Haus nicht vorstehen kann, der kann auch nicht eine Gemeinde leiten. So, sagt Gottes Wort auch. So, weißt du, und deswegen, wir müssen Jesus zu Hause haben und da mitbringen, mitnehmen. Beziehungsweise ist er eh überall, wir müssen mit. So, ne? Das ist eine tägliche, stündliche, sekündliche Entscheidung. Und Jesus ist da. Und die gucken runter, sie haben es geschafft, sie haben ihren Freund endlich vor Jesus. Und Jesus ist nicht sauer, sondern er nimmt sie an. Und was dann? Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann mir vorstellen, wie die vier da oben sitzen, noch runtergucken und denken, was? Nee, 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 nicht die Sünden, hier der Körper, Jesus. Ne? Der ist doch gelähmt, der kann sich nicht bewegen. Wir haben ihn hergeschickt, damit du ihn heilst, Herr. Und wir haben ihn zu dir gekriegt, endlich. Das war so anstrengend und so schwer. Und du guckst dieses große Loch, das wir noch machen mussten. Okay, heilen, nicht vergeben. Vielleicht saßen sie auch da und haben gesagt, krass, noch besser. Weiß ich nicht. Aber ich weiß jedenfalls, dieser Gelähmte, der war bestimmt zufrieden. Der hat sich bestimmt verändert in dem Moment. So, wo Jesus ihn anguckt und sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die ganzen Leute drumherum, wir werden gleich sehen, da waren noch Schriftgelehrten und die ganzen Leute drumherum, das jüdische Volk hat gesagt, wer verkrüppelt ist oder krank ist, der lebt in Sünde oder hat Sünde getan. Das ist eine Bestrafung von Gott. Das ist auch heute noch so in muslimischen Ländern zum Beispiel. Ob die Juden das heute noch so sagen, weiß ich nicht. So, ne? Aber Behinderung ist die Sünde. Entweder von der Generation davor so, oder von demjenigen, der da krank ist. Ne? Und Jesus vergibt ihn. Und weiter geht's. Es saßen aber dort auch etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, also was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Die Schriftgelehrten. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: Ihr sagt mal, Jungs, warum denkt ihr das in eurem Herzen? Die waren bestimmt geschockt. So. Und vor Jesus können wir nichts bergen. So, er kennt die Herzen. So. Und Jesus kontert dann und sagt: Was ist denn leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: Ja, dir sind die Sünden vergeben. Oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Für mich wäre beides unmöglich. Aber für Gott war es schwerer, Sünden zu vergeben, als Wunder zu tun. Gott tut jeden Tag Wunder. Aber die Sünde zu vergeben, da hängt was dran, nämlich das Leben von etwas oder jemandem, der unschuldig ist. Um Sünden zu vergeben, musste was Gerechtes sterben und den Platz einnehmen für die Ungerechtigkeit. Und Jesus hat das im Endeffekt aus dem Vaters Augen schon verbracht und getan. Aber Jesus, Gott, ist der Einzige, der Sünden vergeben kann. Und Jesus tut ein viel größeres Werk, indem er ihn vergibt und ein neues Leben schenkt, einen neuen Anfang, und den Zorn Gottes in dem Moment wegmacht, als ihn körperlich zu segnen. Und ich finde es so krass, Jesus hat ja nicht geheilt, er wollte gar nicht heilen. Wären die Schriftgelehrten nicht da gewesen, in Vers 11 sehen wir, er wurde noch geheilt und läuft umher, aber wären die Schriftgelehrten nicht da gewesen, wäre er gelähmt geblieben und seine Freunde hätten ihn nur nach Hause tragen müssen. Nur dass er Gott gelobt hätte und gepriesen. Dass ihm vergeben ist. Er Zugang hat mit Gott. Ja. Und genauso soll es auch unsere Perspektive sein, in jeder Sache, wo wir Menschen dienen oder vor Gott kommen, Gott zu fragen: Ist es dein Wille? Willst du, dass ich das tue? Weil Gottes Wille können wir nicht verstehen. Und oft hat Gott mir seinen Willen offenbart und es hat keinen Sinn gemacht für mich. Ja. Wo ich dachte, verstehe ich nicht. Warum? Warum soll ich das tun? Warum soll ich da vertrauen? Warum soll ich den Schritt gehen? Warum soll ich hier nichts sagen? Warum heilst du nicht? Warum gibt es hier keine Erweckung? Warum erzähle ich so vielen Menschen von dir und so wenig kommen zum Glauben? Warum gibt es so viele, die zum Glauben kommen, aber dir nicht mit ganzem Herzen nachfolgen wollen? Warum gibt es so viele, die mit ganzem Herzen dir nachfolgen, aber davon so viele, die dich verändern und dich nicht so nehmen, wie du bist? Ich verstehe es nicht. Warum lässt du zu, dass so viel Streit zwischen uns Christen ist? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? So viele Sachen, wo man denkt, warum? Und Gott offenbart seinen Willen und lässt uns im Dunkeln. Aber ja, Jesus sagt im Vers 10 dann: Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Wieder kein Zauberspruch oder ein tiefes Erforschen in die Physiologie dieses Menschen, warum da was kaputt ist. Wirbel 3 und 2, biegt euch wieder zurecht oder was auch immer. Sondern: Okay, ich will dich heilen, also du bist geheilt. Steh auf und geh. Ist auch eine gute Stelle so für Mormonen oder so oder Zeugen Jehovas, wo man zeigen kann, Jesus ist Gott. Ja. Die Schriftgelehrten, die Schrift studiert haben, die wussten genau, das kann nur Gott Sünden vergeben. Und Jesus sagt: Ja, bin ich. Und ich kann vergeben und ich will vergeben. Ne? Aber um dir das zu beweisen, dass ich Gott bin, steh auf und geh. Ja. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten. Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Und auch da, wenn du Jesus beobachtest, wenn er sowas tut und was da steht, was die Menschen, was daraus entstanden ist, du kannst immer lesen: Und die Menschen priesen Gott. Die Menschen, Jesus macht hier das Wunder und er redet und er heilt, aber die Menschen, sein Dienst bringt die Menschen dazu, auf Gott zu schauen und ihn zu preisen. Die stehen nicht hier und preisen Jesus, sondern die preisen Gott. Und auch das ist ein gutes Zeichen, so, um zu gucken, okay, dieser Heilungsgottesdienst oder diese Evangelisation oder diese Gemeinde oder dieser Christ, ne, der so viele anspricht und so viel erreicht, so, was ist mit den Menschen, die drumherum sind? So, und wer wird gepriesen im Endeffekt? Ist es der Heiler oder der Evangelist oder der die Bücher schreibt oder die tollen Predigten hält? So, oder ist es im Endeffekt ein Dienst im Heiligen Geist, wo alle dann im Endeffekt nur auf Gott sehen. So. Und doch das will ich. Ich möchte, dass die Menschen draußen Gott preisen, wenn ich ihnen diene. So. Ich möchte doch, dass ihr das tut, so, wenn ich euch diene. Ich will, Gott soll vorne stehen. Er soll die Ehre kriegen. Ne? Und so ist es auch wichtig, so, was ist, wenn die Leute bei uns reingucken, in unser Fenster zu Hause? Ne? Wo wir sitzen. Sitzen wir da mit Jesus? So, oder die Leute, die, wenn sie lauschen an unseren Haustüren, so, was hören sie da? So, hören sie da, dass wir von Jesus reden, dass wir Gott preisen oder mal ein Lied singen oder nur Nettes und Gutes hören? So, oder was hören sie da? Das Gleiche, was sie bei sich zu Hause hören? So, oder sehen? Ja. Auch für unsere Kinder oder für unsere Freunde oder Familien oder Eheleute? So, ne? Was ist zu finden, wenn jemand Fremdes gucken würde durchs Fenster? So, ne? Sitzt da Jesus mit dabei oder nicht? So, fangen an, die Leute Gott zu preisen, wenn Gott uns benutzt? Oder preisen so unsere Fähigkeiten und Talente? So. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem Konsumchrist. So ein Christ, der einfach nichts erwartet und nichts erwarten will. Konsumchristen sind auch Christen, die schon was erwarten und dienen wollen und zur Gemeinde kommen und Visionen haben für ihr Leben, und aber sie stecken ihre Visionen und ihre Ziele so hoch, dass sie sagen, das ist meine Vision und mein Plan, aber im Endeffekt ist es eine Ausrede. Weil sie sagen, ich brauche jetzt nicht zu dienen oder zu tun, weil Gott macht es noch nicht. Die Türen sind noch nicht auf. Aber Jesus lehrt uns was ganz anderes. Er sagt uns, sei treu in den kleinen Sachen, die ich dir gebe jeden Tag. Und echt, ich muss lernen, treu zu sein in den Sachen, die Gott mir gegeben hat. Da bin ich noch gar nicht treu, sondern ich werde treuer. Ne? Auch in der Gemeinde oder so. Und so. Ich lerne, treu zu werden. So. Auch mit der Familie und meinen Kindern und meiner Frau. Ich lerne gerade, treu zu sein in dem, was ich dort habe. Ne? So. Das ist ein Prozess, das ist schwer. Man macht Fehler. Man tut Buße ständig, ne? So, aber man wird treuer. Und wenn man treu geworden ist und Gott einen als treu empfindet, dann gibt er mehr. Dann wird er mehr tragen können. Und da müssen wir wieder lernen, treu zu sein. In dem bisschen mehr, was wir bekommen. Es hört nie auf. Ne? Aber wer nicht treu ist in diesen kleinen Sachen, wer da nicht Gott erkennt, ob es nur Hausfrau ist oder Gemeinde putzen oder zum Gottesdienst kommen, Gemeinschaft haben, so einen Lobpreis oder Gebetszeit oder persönliche Zeit mit Gott, Essen kochen oder rausgehen und von Leuten, von Jesus erzählen zu irgendjemandem, zum Predigt vorbereiten und predigen oder sonst irgendwas. So, wenn man da schon nicht Gott erfährt und sieht, so, dann wäre es schlimm, wenn Gott uns mehr geben würde. So. Von daher, Jesus ruft jeden von uns auf, sich selbst verleugnen, das Kreuz aufzunehmen. Jeden Tag. Und Jesus ruft jeden von uns auf, ob klein oder groß, ob jung oder alt, in ihm so ein Licht zu sein. Und sich nicht zu verstecken, sondern zu zeigen. Das ist eine Berufung, die jeder von uns bekommen hat. Und Jesus ruft jeden von uns auf, ob klein oder groß, ob jung oder alt, sich dem Nächsten anzunehmen und jünger zu machen. Das heißt, man investiert sich selber, verzichtet auf sich und investiert in eine andere Person, um Jesu willen. Um diese Person reifen zu lassen und so wachsen zu lassen, dass auch diese Person fähig wird, selbstständig mit Jesus zu gehen und fähig ist, jemand anderes zu helfen, fest zu werden in Jesus, seinen Herrn zu kennen, auf den Geist zu hören und zu vertrauen, die Stimme kennenzulernen, was ist er und was nicht. Das ist Nachfolge, das ist ein Glaube, der lebendig ist. Ein Glaube, der aufsteht und tut. Wenn ich mich mir selbst hingebe und und nur noch konsumieren will und nicht mehr vom Herzen her geben will, so dann merke ich, ich werde unzufrieden. Mit mir, mit Gott, mit meinem Nächsten. Ich kenne das noch von damals, von der alten Gemeinde. Zuerst war ich total begeistert von meinem Pastor, wie er Gitarre spielt und singt. Ne? Aber irgendwie hat er versucht, dass mehrmals andere Leute Lobpreis machen, aber es war nie wirklich das Herz, Gott zu preisen, sondern eher Lieder zu singen, ne, von den Leuten, die da waren. Und das wollte er nicht. Ne? Das ist doch gut. Aber du hörst diese Stimme, bist begeistert, ne, so wie hier Leute, die ich echt mag, so, ne, Sänger, wo ich denke so, oh, die sind krass, die höre ich mir den ganzen Tag an, hoch und runter, über Wochen, so, und es wird nicht langweilig, ne, aber irgendwann hast du dich überhört, da hast du dich dran gewöhnt, ne, und dann fängst du an zu meckern. Genauso war es auch bei ihm, so, und auf einmal fing ich dann an, mich dran zu gewöhnen, ne, und dann fing ich an zu meckern. Immer gleich, hört sich immer, ne. Genauso, ich war begeistert von seiner Predigt, wie frisch und lebendig es war und wie einfach, so dass sogar ich es verstehe. Wie nah und bezogen auf mein Leben auch. Gott wirkte nicht groß oder, also groß schon, aber nicht fremd, ne? Nicht weit, sondern verständlich. Der Geist hat geredet, er hat das richtige Herz, aber ich habe mich daran gewöhnt an die Predigten. Ne? Und irgendwann kommt bei uns allen der Punkt, wo wir alles schon mal gehört haben. Da ist einfach nichts Neues. Es kommt zwar immer was Neues, aber das sind Kleinigkeiten und Momente, Gedanken. Ne? Aber im Allgemeinen liest du das Wort und du kennst es. Und das ist gut, wenn man seinen Herrn kennt und die Bibel. Ne? Aber wenn man sich dran gewöhnt und nur konsumiert und nicht gibt, wenn man es nicht mehr anwendet, was man da liest und versteht von Gott, sondern sich einfach bequem hinsetzt und fett wird, dann wird man unzufrieden und dann fängt man an zu meckern mit dem, was da gesagt wird, mit dem der das sagt. Das darf nicht passieren. Jesus hat uns berufen, in die Gemeinschaft zu kommen, um ihn zu zeigen, zu leben und zu preisen. Und ihn dann rauszubringen, wenn wir soweit sind. Ich möchte nicht konsumieren. Das Schöne ist, Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das ist ein Vers, den ich immer wieder sage, aber es ist halt einfach, der sagt alles. Der geht so tief, dass ich ihn in 20 Jahren noch sag und noch tiefer sehen kann, als ich es jetzt kann. Sein Leben zu verlieren, wer sein Leben aufgibt. Das heißt, wenn ich hierher komme und es nicht um mich geht, sondern um euch, dann werde ich gewinnen. Gewinn machen. Reich werden. Ich komme hierher und will euch reich machen, dabei werde ich reich. Tut mir leid, ist so. Das ist doch eine Logik, die man nicht versteht, als Mensch. Aber trotzdem ist es so. Jesus hat gesagt, geben ist selig oder nehmen. Warum? Wenn ich hierher komme und ein Herz habe, das dient und das geben möchte, sich selbst und alles, was Gott einem gegeben hat bis jetzt, das Ausschau hält und sagt, ich möchte dich hier ehren und preisen. Wem kann ich das dich hier bringen? Willst du mich benutzen als Sprachrohr? Willst du mich benutzen als ein Mahner? Oder als der Bauer? Als Tröster? Ja, dann tu das doch. Wenn ich gebe, empfange ich nur. Herr, wir wollen dich preisen. Und dir nachfolgen. In dir wachsen. Ich möchte die gleiche Leidenschaft und Begeisterung haben, dass ich nicht anhalte, wenn es mal schwerer wird oder so scheint, als ob ich nicht durchkomme, sondern mit dir den Weg zu dir suche, ja. Dächer aufreißt, wenn es sein muss, umdenke, wir wissen, dass wir dich brauchen, Herr. Wir wissen auch, dass wir manchmal falsches Herz haben. So ein Herz, das eigentlich mehr an sich denkt. Wir kennen auch alle unseren Stolz, zu dem wir haben. Du kennst auch unser Herz. Du weißt, dass wir ein demütiges Herz haben wollen. Du weißt, dass wir dir dienen wollen. Dass wir dich erfahren wollen. Und ich möchte reich werden in dir. Ja. Ich möchte Frucht haben und ich möchte mich als treuer Knecht erweisen. Und wenn ich irgendwann vor diesem Gericht stehe, so vor dieser Feuerkurve, so dann, oh, dann will ich, dass dein Name da übrig bleibt. Und zwar groß und viel. Ja, so. Und ich möchte benutzt werden, ja. Ich will die Menschen erreichen. Ich bitte dich, dass du Türen öffnest, ja, zu diesen Herzen hier. Dass du auch mich zuerst erwächst, Herr, und mein Herz weit machst, sodass ich überhaupt Menschen dienen möchte auch und liebe. Ja, dass ich mich nicht wehre oder sonst was, sondern dass ich die Verlorenen auch erkenne. Dass ich ein Herz dafür krieg, mich danach zu sehen, so ein, dieses Brennen innen drin, so ein, sie unbedingt zu dir zu bringen. So ein, dass mir dann egal ist, was sie denken werden über mich. Ich möchte auch so gastfreundlich sein wie diese Schwiegermutter, so von Petrus. Ja, wo es egal ist, was kaputt geht oder was man einsetzt oder was man verzichtet. Ich weiß nicht, wie viele Tage du da in ihrem Haus warst, so, aber das waren Tage der Belagerung, so, und sie hat gedient da. Und ich finde das Herz so toll, so, und das sich selbst zu verleugnen und das Kreuz zu tragen, das dein Dienst mit sich bringt manchmal. Ja, bitte verwandle uns mehr und mehr in dein Bild. Dass uns leichter und leichter fällt, einfach dieses Licht zu sein und diese neue Schöpfung, die wir durch dich endlich sind, Herr. Und du bist unser Erlöser, unser Herr, unser König. Und du bist so gut, Herr. So wunderbar zu uns. Du bist unser Gott. Wir wollen dich preisen und ehren. Ja, ich danke dir für den Tag. Jetzt zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern. So, ich genieße das immer. So, wir sind nicht alleine, ich danke dir dafür. Amen.